Waldseiten zum Hören, der Podcast. Klein, schwarz und ein Feinschmecker der besonderen Art. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Waldseiten-Podcast. Dieses Mal beschäftige ich mich mit einem kleinen Krabbler, den mit Sicherheit jeder von Ihnen schon mal gesehen hat, über den sich aber die meisten von Ihnen wahrscheinlich noch nie größere Gedanken gemacht haben und vielleicht auch kaum mehr wissen als das, was mit seinem Namen zusammenhängt. Mist. Es geht heute um den Mistkäfer. Die Idee zu dieser Folge, die ist mir im letzten Jahr gekommen, als ich in einem Wald in Franken unterwegs war. Überall da auf den Wegen, es war ein bisschen sonniger, auf den Wegen war es ein bisschen wärmer, sind Mistkäfer gekrabbelt. Und ein paar davon, die haben wir dann tatsächlich wieder auf ihre 6 Beinchen verfrachtet, weil sie ziemlich hilflos oder scheinbar hilflos auf dem Rücken gelegen sind. Übrigens, Mist habe ich auf dem Weg da nicht entdecken können, aber dafür waren ein paar damit beschäftigt, einen Pilz aufzufressen. Fangen wir mal ganz am Anfang an, was ist ein Mistkäfer? In Sachen Systematik bilden die Mistkäfer eine ganz eigene Gattung, die Gattung der Mistkäfer, auf wissenschaftlich Geotrupes genannt. Bei uns in Mitteleuropa findet man 10 bis 11 verschiedene Mistkäferarten. Wir werden jetzt in der Folge hier aber nicht auf diese 10 bis 11 Mistkäferarten eingehen, sondern nur auf 2, nämlich wir schauen uns heute den Waldmistkäfer an und am Rande auch den gemeinen Mistkäfer. Wir werden allerdings auch rechts und links des Weges schauen, was es da noch so rund um die Mistkäfer zu entdecken gibt, weil der Mistkäfer ist durchaus ein spannendes Thema, nicht nur heute, sondern auch in der Vergangenheit. Also wir schauen mal, was es so rund um den Waldmistkäfer, den gemeinen Mistkäfer zu entdecken gibt und zu den Verwandten aus der Überfamilie der Scarabaeoide. Wenn man sich den Mistkäfer jetzt einmal ganz genau anschaut, dann sind diese knapp unter 2 cm großen, eher so 1,5 bis 2 cm großen Käfer auf den zweiten Blick gar nicht nur schwarz und unscheinbar, sondern die schillern so richtig bunt in unterschiedlichsten Farben. Gerade wenn sie einen Mistkäfer umdrehen, die Unterseite von einem Mistkäfer, die ist richtig schillernd, wenn die Sonne drauf scheint.
Ich bin glänzend, funkle wie ein ungeschliffener Diamant. Zeig mich gern.
Und woher kommt diese von der Sonne begünstigte Farbenpracht? Schillernde Panzer, die gibt es im Insektenreich des Öfteren. Ein einheimisches Beispiel dafür sind die Rosenkäfer. Im Sommer habe ich draußen ab und zu mal den grünmetallisch glänzenden großen Rosenkäfer laut brummend im Flug beobachten können. Oder genau genommen, ich bin eigentlich jedes Mal so ein bisschen rumgefahren, wenn dieses Riesenviech um mich rumgebrummt ist. Und dieses metallische Glänzen, das kommt von den Feinstrukturen des Chitins auf den Flügelplatten und auf der Unterseite des Käfers. Dazu erkläre ich mal ganz kurz, was es mit dem Chitin auf sich hat. Also so ein Käfer, der hat eine feste Außenhülle, das Ganze ist ein Exoskelett, nennt man das auch. Und naja, sozusagen trifft der Spruch zu, harte Hülle, weicher Kern, trifft für alle Käfer zu. Und dieses Außenskelett, das wird auch Cuticula genannt, besteht bei den Käfern vor allen Dingen aus Fasern aus Chitin. Das ist ein Material, das übrigens ganz ähnliche Eigenschaften hat wie die Zellulose, die im Holz zu finden ist. Die oberste Panzerschicht besteht nun eben auch beim Waldmistkäfer aus einer ganz feinen, einer sehr regelmäßigen Anordnung aus sehr feinen Chitinblättchen oder Fasern. Und diese Chitinblättchen, die sind so extrem gleichmäßig geschichtet und ganz regelmäßig zueinander versetzt, dass sich das Licht darauf bricht und gestreut wird. Und wenn Sie wissen wollen, von welcher Größenordnung wir reden hier von einer Größenordnung von super kleinen Strukturen im Nanobereich. Zur Einordnung, ein Nanometer, das wäre 1 Milliardstel Meter. Wir brauchen hier also schon ganz besonders fein auflösende, ganz spezielle Mikroskope, um sowas überhaupt sehen zu können. Die Anordnung der Chitinblättchen oder der Fasern und deren gleichmäßiger Versatz zueinander, die sorgen nun dafür, dass dann jeweils genau eine Farbe reflektiert wird und unser Mistkäfer so schön bunt schillern kann. Ich habe Ihnen mal unter www.waldseiten.de auch ein Foto reingestellt und da können Sie dann wirklich sich selbst davon vergewissern, dass Waldmistkäfer wirklich nicht nur schwarz sind, sondern richtig bunter Hund sein können. So, wir wissen jetzt, dass der Mistkäfer gar nicht so unauffällig ist, wie er scheint, aber er ist nicht nur bunt, er kann sogar singen. Bevor wir jetzt aber zum Mistkäfer als Caruso oder zu den Sangeskünsten des Mistkäfers kommen, schauen wir uns zunächst einmal den Mistkäfer nochmal genauer an, jetzt nicht mehr unter dem Mikroskop, sondern Auge in Auge. Auf wissenschaftlich heißt der Waldmistkäfer Anaplotrupes stereocorosus Und wie schon vorher gesagt, ist er so ungefähr 12 bis 19 mm groß. Und damit bleibt er auch etwas kleiner als der gemeine Mistkäfer. Der gemeine Mistkäfer zur Einordnung heißt auf wissenschaftlich Geotrupes sterocarius. Wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann haben beide Käferarten oben auf ihrem Deckflügel 7 gepunktete Längsreihen. Aber es geht jetzt nicht nur darum, was sie gemeinsam haben, sondern womit unterscheidet man die beiden Käferarten? Und dazu muss man sich das Halsschild anschauen. Beim gemeinen Mistkäfer ist dieses Halsschild ganz glatt. Kurze Erklärung, Käfer ist immer dreiteilig. Sie haben den Kopf, sie haben den Halsbereich und sie haben die Flügelplatten. Und eben dieser Halsbereich ist beim gemeinen Mistkäfer eben ganz glatt. Beim Waldmistkäfer schaut es ein bisschen anders aus. Das ist wie wenn ein Goldschmied mit einem feinen Ziselierungswerkzeug lauter kleine Punkte in diesen Panzer gemacht hätte. Und damit kann man es wirklich gut auseinanderhalten. Ich habe dann auch in meinen Bildern aus Franken nochmal nachgeschaut, ob ich denn eigentlich jetzt einen gemeinen Mistkäfer oder einen Waldmistkäfer habe. Und zwar ganz eindeutig durch diese Punkte konnte ich ganz klar sagen, ich habe einen Waldmistkäfer gesehen. Der Waldmistkäfer, der tut sich zwar relativ schwer, wieder auf die Beine zu kommen, wenn er auf dem Rücken liegt, aber ansonsten ist er eigentlich alles andere als hilflos. Seine Beine, die sind mit Stacheln bewehrt und sein harter Panzer, der sichert ihn und dann ist er wirklich gut geschützt und kann sich gegen kleinere, also zumindest kleinere Angreifer durchaus zur Wehr setzen. Der Waldmistkäfer kommt natürlich nicht nur in Franken vor, da wo er mir aufgefallen ist, sondern in den Wäldern in ganz Europa bis zu einer Höhe von ungefähr 2000 Metern. Besonders gern haben es die Mistkäfer übrigens anscheinend, wenn im Wald Unterholz ist. Unterholz bedeutet auch oft genügend verrottende Stoffe, kann alles gut verfaulen, es gibt genug Futter. Wenn wir beim Thema Futter sind, was frisst denn nun so ein kleiner Feinschmecker? Also sagen wir mal so, ich persönlich würde in so ein Waldmistkäfer-Restaurant eher nicht gehen. Wie der Name Mistkäfer jetzt schon sagt, freut sich der Mistkäfer beispielsweise darüber, wenn seine Tafel mit einem leckeren Haufen Dung gedeckt ist. Mistkäfer können übrigens sehr gut riechen. Ich habe eine Quelle gefunden, da drin ist gestanden, dass Mistkäfer sogar über 2 Kilometer hinweg riechen, ob da was Taugliches zu fressen liegt. Die Entfernung ist dann auch kein Problem, denn die Mistkäfer sieht man zwar meistens am Boden krabbeln, aber sie können natürlich fliegen und dann so Tag und Nacht überall dahin gelangen, wo es für einen Käfer vielversprechend riecht. Über den Geschmack dessen, was der Mistkäfer frisst, lässt sich natürlich streiten, aber die Mistkäfer sind sich da eigentlich weltweit recht einig. Der Mistkäfer am liebsten ist ein großes Häufchen Mist. Betrachtet man jetzt mal die Mistkäfer auf dieser Welt, so drehen etwa 20% der Arten Mistkugeln, wie beispielsweise das Carabes Saka in Ägypten. Oder auch bei uns gibt es einen, das ist der matte Pillendreher, auf wissenschaftlich Sisyphus schäferi genannt. Die restlichen 80%, wie auch der Waldmistkäfer oder der gemeine Mistkäfer, die stehen eher auf Essen to go, würde ich es jetzt mal nennen. Die packen sich lieber kleine handliche Pakete und die werden dann von innen in ihre kleinen unterirdischen Kammern verfrachtet. Unser Waldmistkäfer verspeist aber jetzt nicht nur Mist, wie oben angedeutet, sondern ich habe schon erzählt, er frisst auch Pilze, er mag verfaulende Pflanzenreste, Pflanzensaft, tote Insekten, Kot jeder Art, übrigens sehr gerne auch von Menschen. Und Aas sind auch Leckerbissen für Waldmistkäfer. Aas. Verwesendes, faulendes Fleisch. Dieser Vorliebe wegen wird der Mistkäfer an einer ganz besonderen Stelle wichtig und interessant. Mistkäfer können helfen, darüber Aufschluss zu geben, wie lange eine menschliche Leiche bereits im Wald oder im Gebüsch liegt. Wenn ein Toter gefunden wird, dann stürzen sich die Tatortermittler auf den Fall und die suchen wiederum Spuren und Indizien. Und hin und wieder werden Fachleute aus dem Bereich der forensischen Entomologie hinzugezogen. Die forensische Entomologie, das ist ein Fachgebiet in der Gerichtsmedizin. Die Experten beschäftigen sich damit, was nach einem Todesfall die Zersetzungsprozesse durch Pilze, durch Bakterien, Fliegen oder Käfer über die Todesursache und über den Todeszeitpunkt aussagen. Der Waldmistkäfer, der ist oft massenhaft auf Waldleichen zu finden. Allerdings jedoch erst nach ein paar Wochen nach dem Todeszeitpunkt. Gruselig, aber aussagekräftig. Kommen wir wieder zu erfreulicheren Themen. Auf das Ökosystem Wald bezogen bedeutet der Speiseplan des Käfers, dass wir es beim Mistkäfer sozusagen mit dem Recyclingunternehmen des Waldes zu tun haben. Aas, Kot, verrottendes Pflanzenmaterial, all das wird nach und nach in die Gänge, in die unterirdischen Gänge des Waldes verbracht. Und der Mistkäfer räumt damit auf und führt dabei die Nährstoffe zurück in den Boden. Und jetzt sind wir endlich beim singenden Mistkäfer. Zugegebenermaßen handelt es sich hierbei manchmal nicht nur um einen Gesang, sondern auch manchmal um Protest oder Klage, Beschwerde rufen. Also Bühne auf, Vorhang auf für Caruso, den singenden Mistkäfer. Wenn Sie sich selbst mal davon überzeugen wollen, dass ich das nicht mit irgendwelchen technischen Tricks gemacht habe, sondern wirklich aufgenommen habe, dann können Sie das gerne selbst einmal im Wald austesten, wenn es wieder wärmer ist und die Käfer wieder draußen sind. Sie können einfach einen Waldmistkäfer vorsichtig sich ans Ohr halten. Und mit ein bisschen Glück wird sich der Käfer dann beschweren und wütend zirpen. Normalerweise kommt dieses Zirpen aber zum Einsatz, wenn sich Männlein und Weiblein zur Fortpflanzung treffen. Das Käfermännchen versucht, seine Liebste zu bezirzen oder eher zu bezirpen. Und wenn die beiden Liebenden sich während ihres Liebesspiels aus den Augen verlieren, dann rufen sie einander sehnsuchtsvoll mit diesem Zirpen. Wenn die beiden sich allerdings ihrer Sache einmal sicher sind, dann gräbt sich das Weibchen in die Erde ein und lockt dann das Männchen für die Fortpflanzung in die unterirdischen Gänge hinab. Das Zirpen scheint übrigens bei Gefahr auch Fressfeinde zu verwirren. Zumindest kleinere Fressfeinde können sie damit anscheinend aus dem Konzept bringen. Und kurzzeitig haben sie dann eine kleine Chance gewonnen, zu entkommen. Diese Lauterzeugung gibt es im Insektenreich immer wieder. Sie wird Stridulation genannt. Um Töne zu erreichen, reiben die Käfer zwei bewegliche Körperteile aneinander. Und der Mistkäfer, der kann das sogar an zwei verschiedenen Stellen seines kleinen Körpers. Und zwar einmal wird das Zirpen über das Streichen von Haarfeldern erzeugt und einmal über das Reiben zwischen der hintersten Hüfte, beziehungsweise hinten dem Ansatz seiner sechs Beinpaare und dem Hintern unten. Und wie bei einer Geige zieht dann der Käfer die sogenannte Schrillleiste über die Schrillkante und fiedelt damit sein Lied. Das können übrigens beide, sowohl Männchen als auch Weibchen. Apropos Männchen und Weibchen. Während der Fortpflanzungszeit im Frühling und im Sommer sind sich die Käfer treu ergeben und leben monogam. Nach der Fortpflanzung sind die beiden Mistkäfer fürsorgliche Eltern. Gemeinsam legen sie lange Gänge an, die bis zu 70 cm tief ins Erdreich führen können. Sie gräbt unten und er ist dann oben und transportiert den Aushub weg. Die Tunnel der Mistkäfer sind wie die Röhrensysteme von Würmern wichtig für die Belüftung und für die Wasserversorgung des Bodens. Der Waldboden funktioniert da teilweise wie ein Schwamm und dazu braucht es auch entsprechende Röhren und Hohlräume. Die Mistkäfer legen etwa 10 cm unter der Erde in einer Brutkammer ihre Eier ab. Und genau diese Kammern werden dann vom Käferpaar mit Futterkugeln versorgt und zwar richtig gut. Am Schluss wird dann die Brutstätte sicher von der Außenwelt verschlossen. Dieses Futter, das die Eltern vorher reingeschafft haben, das muss tatsächlich ziemlich lange reichen, nämlich ungefähr für ein Jahr. Es ist nämlich so, dass die Mistkäferlarven während des ganzen Winters als Larven unter der Erde bleiben und erst im späten Winter, Frühjahr verpuppen sie sich und schlüpfen dann im Laufe des Sommers. Wiederum ein Jahr später, also fast 2 Jahre, nachdem ihre Eltern sie als Ei gelegt haben, werden Mistkäfer geschlechtsreif und dann gehen sie auf Brautschau. Wenn alles gut geht, können übrigens Mistkäfer 2 bis 3 Jahre alt werden. Tja, wenn alles gut geht. Der Mistkäfer selbst steht natürlich auch auf dem Speiseplan von ein paar Waldbewohnern, zum Beispiel von Igel, Spitzmaus, Schlange oder verschiedenen Vögeln. Wenn Sie im Wald spazieren gehen, können Sie mal schauen, wenn Sie das Gewölle, also die Hinterlassenschaften von Eulen oder Käuzchen sehen. Manchmal findet man darin die unverdaulichen Panzerreste von Mistkäfern. Manchmal sieht man auf dem Bauch der Mistkäfer, wenn man sich die Mistkäfer ganz genau anschaut, so gelblich-rote Milben. Dieser Milbenbefall schadet dem Mistkäfer aber in der Regel nicht, sondern der Mistkäfer macht unfreiwillig, würde ich es jetzt mal nennen, das Waldtaxi-Unternehmen für Milben. Die Milben lassen sich nämlich von den Mistkäfern von einem Dunghaufen zum nächsten tragen. Die haben beide eine Vorliebe für Mist. Und wenn sie dann an der nächsten Futterquelle sind, lassen sich die Milben wieder fallen. Und der Mistkäfer, naja, ich würde jetzt normalerweise sagen, ist wieder frei. Oder aber die nächsten Milben bleiben an ihm hängen. Leider werden die behäbigen Gesellen auch immer wieder Opfer von Spaziergängern, von Joggern, Rad- und Autofahren im Wald, weil sie halt sehr langsam sind und oft übersehen werden. Im Mittelalter drohte dem Mistkäfer von uns Menschen die Gefahr, zu abergläubischer Naturmedizin verarbeitet zu werden. Ich habe da eine schöne Quelle gefunden, und zwar der Biologe Friedrich Netolitzki berichtet im Jahr 1919 davon, wie Mistkäfer, und zwar der gemeine Unterwaldmistkäfer, bei Hornhautentzündung und Augenüberdruck gepulvert in die Augen gestreut wurden. Ein besonderes Schmankerl ist noch folgendes. Scheintoten wurden Nussschalen mit Mistkäfern darunter an die Fußsohlen gebunden. Achtung, ein Zitat. Der Reiz des Käfers durch seine kräftigen Befreiungsversuche soll wunderbar munter machen. Ende des Zitats. Übrigens habe ich bei meinen Recherchen auch ein homöopathisches Mittel mit dem Namen Waldmistkäfer gefunden. Ich habe aber wirklich nicht herausfinden können, wofür oder wogegen dieses Mittelchen angeblich helfen soll. Spannend ist die Geschichte des berühmten Verwandten unserer Mistkäfer hier in Mitteleuropa, des Mistkäfers in Ägypten, des Scarabaeus Sacer. Der heilige Pillendreher wurde von den alten Ägyptern verehrt als Glücksbringer und als Symbol der Schöpfung, der aufgehenden Sonne und der Wiedergeburt. Man findet in den Gräbern von Pharaonen ganz viele Grabbeigaben, die die Form dieser Käfer haben. Man findet sie als Schmuckstücke, als Siegel, als Darstellungen. Das Skarabäus ist eigentlich im alten Ägypten überall präsent. Zeitweise haben die steinernen Abbildungen des Käfers sogar dem Überbringen königlicher Nachrichten gedient. Das heißt, das waren dann Steine, die die Skarabäusform hatten. Wenn man die umgedreht hatten, war unten die königliche Nachricht eingraviert. Da der Scarabaeus Sacer für seine Brut große Dungkugeln durch die Gegend rollt, wurden von den alten Ägyptern gewisse Parallelen gezogen zur Sonnenkugel. Die Sonnenkugel zieht über den Himmel, und während der Käfer seine Kugeln im Erdreich versenkt, versinkt die Sonne eben hinter der Erde. Die Menschen haben übrigens auch beobachtet, wie die Käfer, nachdem sie ihre Dungkugeln in ihre Bruthöhle gebracht haben, an der Oberfläche oben, wenn sie wieder zurück waren, verstorben sind. Und dann war das Verblüffende für die Menschen, dass ein paar Wochen später aus dieser Erdhöhle, scheinbar wiedergeboren, ein junger Käfer an die Erdoberfläche gekommen ist. Die Menschen haben damals geglaubt, dass es nur männliche Käfer gibt. Und somit hat die Biologie der Käfer ausgeschaut wie eine Wiedergeburt auch sich selbst. Zum Glücksboten, Scarabaeus Schmuckstücke sind der kleine Glücksbringer, zum Glücksbringer wurden die Mistkäfer, da sie immer wenn sich das Nilhochwasser angekündigt hat, auf der Flucht vor dem steigenden Wasser in die Häuser der Menschen gekrochen sind. Die Häuser waren dann voller Käfer, was aber für die Menschen nicht weiter schlimm war, weil die haben sich gefreut. Die wussten, dass jetzt eine glückliche, eine ertragsreiche Zeit beginnt. Wenn Sie ein Schmuckstück eines Skarabäus verschenken oder selber tragen, dann können Sie mal daran denken, heilig oder nicht, es ist und bleibt ein Mistkäfer. Und auch wenn Sie jetzt in unseren Wäldern einem Mistkäfer begegnen, vielleicht bringt er auch unser einheimischer Mistkäfer ein bisschen Glück. Dem Wald bringt er mit Sicherheit ein bisschen Glück, zumindest als Müllabfuhr, als Recyclingdienst und als Luftschachtunternehmen. Da ist er schließlich nicht von unerheblicher ökologischer Bedeutung. Und mit dem Skarabäus ist diese Mistkäferfolge der Waldzeiten auch zu Ende. Auch bei der nächsten Folge der Waldzeiten, des Waldzeiten-Podcasts, bleiben wir im Wald, aber dann wird es ein wenig pieksig, ein wenig nadelig. Wir wollen nämlich dann, nächste Woche, den Brotbaum der Deutschen, die Fichte einmal von oben bis unten beleuchten, von ihrer Krone bis zur Wurzelspitze. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.